Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, jeder Sonntag, so sagen die Theologen im Kirchenjahr, hat ein eigenes Proprium. Theologen drücken ja alles immer gerne mit Fremdwörtern aus, damit jeder mitkriegt, wie schlau die sind. Proprium heißt quasi ein eigenes Thema. Also Ostersonntag hat das Proprium Auferstehung Jesu. Pfingstsonntag ist das Proprium, also das Thema Ausgießung des Heiligen Geistes. Der sechste Sonntag nach Trinitatis, das ist der Taufsonntag, da gehen alle Texte, die Lesungen, wenn man in der Perikopenordnung bleibt, um die Taufe. Der zehnte Sonntag nach Trinitatis ist ja das Thema Israel. Und so kann man alle Sonntage durchgehen. Sie haben ein eigenes Proprium und davon sind dann die Texte und die Lesungen entsprechend bestimmt, der Predigttext, die dem zugeordnet ist. Es gibt einen Sonntag, der hat zwei Propria, das ist die Mehrzahl von Proprium, der hat zwei Eigenheiten, zwei Themen. Und das ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres, in dem wir jetzt drin sind. Ich habe Sie eben auch begrüßt, nicht, dass ich gesagt habe, heute ist der Totensonntag oder ist der Ewigkeitssonntag. Ich habe Sie begrüßt, ich grüße Sie zum Sonntag, am letzten Sonntag des Kirchenjahres, zu diesem Gottesdienst. Und das muss nämlich der Pastor immer wieder entscheiden oder der Liturg, der den Gottesdienst zu gestalten hat. Welchem Proprium wendest du dich denn jetzt zu? Was soll denn Schwerpunkt dieses letzten Sonntages des Kirchenjahres sein? Soll es der Totensonntag sein? Dann gibt es ganz eigene Texte, eine ganz eigene Ausrichtung. Oder soll es der Ewigkeitssonntag sein? Und heute ist es in meiner Entscheidung und am Gebet dazu gekommen, dass ich das als Ewigkeitssonntag sehe. Wir gucken nicht so sehr auf den Tod, wobei der ganz viel auch mit der Ewigkeit natürlich zu tun hat. Aber wir wollen uns heute noch einmal neu ausrichten lassen. Das habe ich uns ja auch dann begrüßt mit diesem Hebräerwort, Hebräer 13, auf die Ewigkeit hin. Und ich habe einen Vers mitgebracht als Predigttext. Der kommt eben aus der ersten Lesung, die ich eben schon vorgetragen habe, aus Prediger 3. Da haben wir gehört 1 bis 15. Jetzt wollen wir noch einmal hören auf den Vers 11. Prediger 3, Vers 11, das soll unser Predigttext sein. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns an diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres jetzt noch einmal eine Ewigkeitsausrichtung durch diesen wunderbaren Predigtvers. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu uns allen sprichst über und zu diesem wichtigen Thema der Ewigkeit. Lass du uns neu verstehen für unser Leben, für unsere Nachfolge, was das bedeutet, dass die Zeit hier nur ganz kurz ist und dass die Ewigkeit eben ohne Ende ist. Und dass das passiert, Herr, dass wir Dinge verstehen und erkennen können für unsere Nachfolge, für unseren Glauben, dazu brauchen wir jetzt deine Hilfe, deinen Segen für diese Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten. Schenke du uns deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. An diesem Ewigkeitssonntag habe ich die Predigt überschrieben von der Ewigkeit und 5 Punkte mitgebracht. Erstens, die Ewigkeit ist ins Herz gelegt. Zweitens, die Ewigkeit ist bipolar. Drittens, die Ewigkeit ist nicht begreifbar. Viertens, die Ewigkeit ist viel wichtiger als die Diesseitigkeit. Und fünftens, die Ewigkeit entscheidet sich an Jesus. Von der Ewigkeit, der erste Punkt, die Ewigkeit ist ins Herz gelegt. So heißt es hier so wunderbar, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das ist das, was wir spüren können, wenn wir uns denn einmal Zeit nehmen, uns konzentrieren, wirklich mal das große Ganze bedenken, ohne dass wir Jesus begegnet sind. Aber dass jeder Mensch, so sagt es die Schrift, eine Ahnung hat, dass das hier nicht alles ist, dass es eine Ewigkeit gibt. dass das, was mich ausmacht, mein Ich, größer ist als mein Körper, mein Auto, mein Haus, meine Zertifikate, Prüfungen und, dass es etwas anderes ist, mein Ich, mein Selbst, meine Seele, mein Innerstes, und dass das nicht zu Ende ist, wenn mein Haus eingefallen ist, mein Auto verschrottet ist, meine Zertifikate verbrannt sind und eben auch mein Körper nicht mehr existiert. Gott hat die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und das ist jetzt erstmal unabhängig davon, ob man Jesus kennt, aber die Ahnung, das sagt die Schrift, davon, dass da mehr ist als das, was wir anfassen können, was uns die Wissenschaftler erzählen, was wir im Schulunterricht lernen, das hat Gott in unser Herz gelegt, die Ewigkeit. So wie wir ihn auch, so sagt es die Bibel, als Schöpfer erkennen können in der Schöpfung. Davon spricht die Bibel an vielen Stellen, Römer 1, dass wir das unsichtbare Wesen von ihm seit Erschaffung der Welt an seinen Werken erkennen können halt. Dass wir, so sagt es Psalm 19, an den Himmeln die Ehre Gottes erkennen können, so ist es auch bei der Ewigkeit, die wir haben. Das spielt erstmal gar keine Rolle, ob man eine lebendige Beziehung zu Jesus, zu Gott hat oder nicht. Jeder denkende Mensch, wenn er sich dann überhaupt mal die Zeit nimmt zu denken, das ist ja ein Problem heute. Wir lassen ja denken über KI und über sonst was und haben gar keine Zeit mehr, selber Dinge zu reflektieren. Aber wenn man sich das nimmt, sich einfach mal unter den Sternen in den Himmel setzt, und bei diesem klaren Wetter, das wir jetzt haben, einfach mal draußen 10 Minuten in sich geht und das betrachtet und weiß, dass die 5000 Sterne, die ich jetzt vielleicht sehe, nichts sind gegen die Abermilliarden, die es gibt, halt ein Weltall, das so groß ist, dass wir es gar nicht vorstellen können. Und wer dann einem erklärt, dass es keinen Schöpfer gibt, dann merkt man selber, dass es das nicht sein kann. Gigantische Weiten, die alle funktionieren mit den affenartigen Geschwindigkeiten. Ich habe das mehrfach schon erzählt, wie die Planeten sich bewegen und was passieren würde, wenn die Erde ein bisschen weiter weg wäre von der Sonne, halt, dass wir alle erfrieren würden, ein bisschen näher dran verbrennen würden. Gott hält alles in seinen Händen. Das ist kein Zufall. Da gibt es einen Schöpfer. Wer das nicht versteht, ist kein gebildeter Mensch. Punkt. Das ist einfach so, sagt die Bibel. Das muss jeder. Das wird auch eines Tages dann im Gericht gesagt werden. Halt. Also man kann die Schöpfung durch das Betrachten der Schöpfung den Schöpfer ein Stück weit erahnen. Nochmal, damit weißt du nicht, wer Jesus ist, damit bist du noch nicht gerettet. Dass du irgendwie weißt, da ist irgendein Gott, irgendeine Macht, die das alles gemacht hat. Aber du kannst es erkennen. Und ich komme aber zurück von dem, was wichtig ist. So ist es auch mit der Ewigkeit. Es gibt einen Ewigen, der das alles gemacht hat. Und er hat uns auch gemacht, dass wir ewig sind. Wir sind für eine kurze Zeit hier. Wir haben dann 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre, keine Ahnung, vielleicht auch 100. Aber irgendwann ist es hier vorbei, hier auf Erden. Aber wir sind auf Ewigkeit hin gemacht, weil der uns geschaffen hat, ewig ist und bleibt. Und das ist etwas, was Gott, in, so sagt es der Text, uns ins Herz gelegt hat. Es gibt eine Ewigkeit. Und das darf ich jetzt noch einmal dir vor Augen stellen. Es gibt eine Ewigkeit. Hör mal in dich rein. Betrachte dich selber, wie du bist, deine Seele, dein eigenes Ich. Das hört nicht auf, wenn eines Tages das Herz hört aufzuschlagen. Das ist nur das biologische Ende. Es wird weitergehen. Es gibt eine Ewigkeit. Und wenn du in dich reinhörst, ganz gleich, ob du glaubst, wenn du gläubig bist und an all das glaubst, was in der Bibel steht, weißt du sowieso. Aber auch wenn du nicht gläubig bist, dann weißt du, es ist eine Ewigkeit. Du bist mehr als diese 60, 70, 80 Jahre hier auf Erden. Gott hat dir, hat mir die Ewigkeit ins Herz gelegt. Es gibt eine Ewigkeit. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Diese Ewigkeit ist bipolar. Das heißt, es gibt zwei Ewigkeiten. Es ist nicht gleich. Also gleich ist, dass wir alle sterben müssen. So Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir alle den biologischen Tod sterben, das sind wir ganz unisono. Also hört irgendwann das Herz auf zu schlagen, durch Krebs, durch Schlaganfall, durch einfach Überalterung, was auch immer. Irgendwann hört das Herz auf zu schlagen und dann gehen alle die Vernichtungsprozesse los, dass dieser Körper dann zerfällt halt und wir wieder zu Asche und Staub werden. Da sind wir alle gleich, ja, in unserem Ende. Aber wie es dann weitergeht, das ist komplett unterschiedlich. Wir haben das eben nochmal gehört, Johannes 5 in der zweiten Lesung. Die Jesu Wort hören und ihm glauben, die haben ewiges Leben. Die aber nicht, die müssen in die ewige Verdammnis. Und das hämmert die Bibel an so vielen Stellen rein, dass das so ist, dass es diesen unterschiedlichen Ausgang gibt. Dass das wichtig ist, dass wir das heute auch nochmal am Ewigkeitssonntag hören. Es gibt zwei Ausgänge. Die Ewigkeit ist bipolar. Ich habe vorletzten Sonntag gepredigt über das Kreuz von Menken da, über das Wort, das draufsteht, der Vers zuvor heißt, die einen werden hervorgehen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach. Und so durchzieht es sich durch die Bibel immer wieder durch. Zwei Ausgänge halt, ne? Zwei Ende am Ende vom Tag. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer bei dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes wird über ihm bleiben. Ja, zwei Ausgänge. Es gibt einen breiten Weg und es gibt einen schmalen Weg, sagt die Bibel. Du gehst mit Jesus, du gehst ohne Jesus. Gehst du mit Jesus, kommst du ins himmlische Jerusalem, Herrlichkeit. Und gehst du ohne Jesus, gehst du in die Hölle. So ist das. Und dann sagen wir, kann man nicht mehr predigen halt. Mittelalter, wir müssen über anderes predigen. Über Umwelt, Religion, Geschlechtergerechtigkeit und. Steht nichts von in der Bibel. Aber dieser doppelte Ausgang, diese Bipolarität der Ewigkeit, die steht überall drin. Deshalb ist mein Auftrag, das zu sagen. Heute nochmal in aller Klarheit für die Ewigkeit. Wir haben Ewigkeitssonntag. Und da möchte ich nochmal genau darauf zugehen, was das bedeutet. Entweder gehst du ins himmlische Jerusalem oder in den Feuersee. Dazwischen gibt es nichts. Und ich möchte das nochmal ganz genau skizzieren, was passiert. In dieser Welt, in diesem Leben, nimmst du entweder die Gnade Gottes an, die dir auf Golgatha geschenkt ist, dann darfst du wissen, dass schon hier dein ewiges Leben beginnt. Jesus sagt das, haben wir es eben gehört, Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, den ich sage, der hat das ewige Leben. Also ich habe ewiges Leben, ich lebe auch noch biologisch hier, habe aber jetzt schon ewiges Leben, nicht weil ich so toller Pfarrer wäre oder was weiß ich hier so viel gespendet hätte oder sonst was, nein, nur weil ich an Jesus glaube. Deshalb habe ich ewiges Leben. Wer ihn aber ablehnt und in dieser Ablehnung verbleibt, bis das Herz hört auf zu schlagen, der bekommt das Gericht. Und das bedeutet Folgendes, wenn ich sterbe als Christ, gehe ich sofort unmittelbar postmortal ins himmlische Jerusalem rein. Jesus hat das eben gesagt, Johannes 5, diese Stunde ist schon jetzt. Ja? Auferstehung läuft schon jetzt. Wir haben nichts zu tun mit Totenreich, nichts zu tun mit Hölle. Gott sei es gedankt. Ich sterbe und bin sofort in der Ewigkeit. Deshalb ist auch für mich Sterben mein Gewinn. Ich habe ein tolles Leben hier auf Erden, bin glücklich und dankbar, habe eine wunderbare Frau, tolle Familie, tolle Gemeinde, mir geht es richtig gut. Tolles Leben hier. Aber wisst ihr, ich freue mich richtig auf den Tag, wenn ich sterben darf. Also wenn es mich morgen zerreißt beim Autofahren, muss hier niemand Gemeinde, niemand weinen. Halt. Meine Frau ein bisschen betrauern vielleicht, halt, aber da habe ich es geschafft. Also da bin ich im himmlischen Jerusalem. Halleluja. Ich werde gleich was dazu sagen, wie es da ist. Das ist fantastisch. Das ist Wahnsinn. Und das nicht für so 20 Minuten, 2 Stunden oder 20 Jahre. Ewigkeit. Ja? Nur noch Herrlichkeit. Das ist das, was auf mich wartet. Jetzt nicht auf mich, Olaf Latzel. Jeden, der an Jesus glaubt. Punkt. Wunderbar. Das ist unsere Ewigkeit. Wir gehen in die Herrlichkeit. Fantastisch. Aber für die, die sagen, Jesus, nein, danke, brauche ich nicht. Die gehen in die Hölle. Da stirbst du auch. Und dann gehst du erstmal ins Totenreich. Muss man auch nochmal erklären, ich sage das schon häufiger, aber da gibt es große Missverständnisse halt. Ne? Totenreich ist ungleich Hölle. Totenreich ist ein furchtbarer Ort. Aber da will auch niemand hin, aber es ist nichts gegen die Hölle. Das ist viel, viel furchtbarer. Totenreich werden die ohne Jesus Verstorbenen festgehalten bis zu dem Moment, bis Jesus wiederkommt. Da müssen sie alle vorkommen. Und dann werden die, die mit ihm gestorben sind, mit zu Gericht sitzen auf der anderen Seite. Und dann wird Jesus sie anklagen. Da wird das Gericht gehalten. Lest es bitte nach, Matthäus 25, Offenbarung 20, steht das alles ausführlich in der Bibel drin. So, und die, die Jesus abgelehnt haben, die werden für alles schuldig gesprochen, was da ist. Und dann geht es vom Totenreich, was ein furchtbarer Ort war, straight away ab in die Hölle. Und das ist das Allergrausamste, was ihr euch vorstellen könnt. Mit keinem Gedanken könnt ihr euch ausmalen, wie schlimm und wie furchtbar die Hölle ist. Der Feuersee, ewiges Leiden, ewige Qual. Punkt, das ist es. Das gilt denjenigen, die Jesus Christus ablehnen. Ohne Ausnahme. Nochmal, lest es bitte nach. Mir ist es nur wichtig, dass das heute Morgen auch nochmal ganz klar und deutlich für die gesagt ist, wenn heute Morgen Menschen hier sein sollten, die Jesus noch nicht angenommen haben, dass sie das noch einmal in aller Klarheit hören und hoffentlich unmissverständlich. Und bitte glaubt mir eins, ihr, die ihr heute Morgen hier sitzt und Jesus noch nicht angenommen habt und sagt, was predigt der mich denn so hardcore an? wirst du eines Tages, wenn du Jesus nicht angenommen haben, dann tatsächlich in der Hölle gelandet sein. Da wirst du dir nur eins wünschen, ich hätte dich noch viel härter angepredigt. Ich wäre dir nachgegangen, hätte dir gesagt, nimm Jesus an, nimm Jesus an. Gott klopft nicht Opfer im Leben an. Die Bibel sagt 2 bis 3 Mal, dass es ganz deutlich wird. Und wenn du irgendwann sagst, ich will ihn nicht, das ist eine Entscheidung, die kannst du machen. Wenn du ihn ablehnst, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben, dass du dann in der Trennung von ihm in aller Ewigkeit leben musst. Aber das will Gott nicht. Gott liebt die Menschen. Der möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Er möchte nicht, dass sie in die Hölle kommen, dass sie dem Spiel des Widersachers anheimfallen. Übrigens, der Widersacher ist nicht der Chef der Hölle. Der Widersacher wird selbst am Ende der Zeiten, sagt es die Bibel, in die Hölle geworfen und dort noch viel tiefer gequält, als wir Menschen halten. Er wird gequält, wenn wir Jesus abgelehnt haben. Aber er möchte noch viele mit sich ziehen. Und Gott möchte das nicht. Und er schickt Boten, er schickt seine Botschaft, um andere zu warnen. Das ewige Leben entscheidet sich hier in dieser Welt. Ich werde im letzten Punkt noch einmal dazu kommen. Aber wir müssen das wissen, dass es bipolar ist. Und ich möchte dich jetzt fragen, heute in diesem Gottesdienst, weißt du, wo du sein wirst, wenn du heute Abend stirbst? Wenn das der letzte Tag deines Lebens ist? Wir haben eben die Liste derer gehört, die ich vorgelesen habe. Da waren einige am letzten Ewigkeitssonntag, am letzten Totensonntag noch hier in der Kirche. Und die sind jetzt nicht mehr hier. Und die, die mit Jesus gestorben sind, sind in der Herrlichkeit. Die anderen sind jetzt im Totenreich, müssen warten, bis sie in die Hölle fahren. Weißt du, wo du sein wirst? Ich weiß es, Gott sei Dank. Ich weiß, wo ich sein werde und das ist mir Trost. Aber wenn ich das nicht wüsste und das nur mal durchdenken würde, du liebe Zeit, nochmal, Gott hat die Ewigkeit und sein, es könnte ja sein, es gibt eine Hölle. Da kann ich nur eins sagen, dann schnell zu Jesus. Das ist das Zweite, die Ewigkeit ist bipolar. Dein Drittes, die Ewigkeit ist nicht begreifbar. Hier heißt es, der Mensch kann nicht ergründen, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ja, es gibt eine Ewigkeit, aber die können wir nicht ergründen. Das können wir nicht denken. Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Das ist ganz wichtig, aber wir können es nicht begreifen. Setzt euch bitte mit der Ewigkeit auseinander. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Da werde ich gleich im vierten Punkt noch zukommen. Aber das sage ich auch direkt, wir können es nicht begreifen. Wir können Ewigkeit nicht denken. Wir sind Menschen, wir denken in Raum und Zeit. Das ist unsere Begrenzung in dieser dreidimensionalen Welt. Aber das wissen wir seit Albert Einstein auch wissenschaftlich, dass Raum und Zeit relativ sind, dass sie letztlich gar nicht existieren. Aber wir wissen es auch aus der Bibel schon 3000 Jahre früher, es gibt gar keine Zeit. Zeit ist geschaffen. Ja, die gibt es jetzt hier. Am Anbeginn der Schöpfung hat Gott die Zeit geschaffen. Es war ein Tuvabo, es war keine Zeit. Und dann schafft er eben aus Sonne und Mond, aus Abend und Morgen den ersten Tag. Dann schafft er Zeit. Und Offenbarung 10 erzählt davon, dass er die Zeit auch eines Tages wieder abschaffen wird. Es wird irgendwann keinen Mond und keine Sterne, keine Sonne mehr geben. Es wird keine Zeit mehr geben. Das ist vorbei, da ist nur noch Ewigkeit. Nur noch Ewigkeit. Aber das können wir nicht denken. Wir können Ewigkeit nicht begreifen. Und wir können auch nicht begreifen, wie herrlich wunderbar das sein wird, was da kommt. Also ich kann euch das mit Worten nicht ausmalen, was sein wird im himmlischen Jerusalem, wo wir hingehen, wir zu Jesus gehören. Also ich kann nur die Bilder berichten, aber das könnt ihr euch nicht erfassen, das können wir nicht, es ist nicht begreifbar. Wenn es heißt, wir ziehen dich in die goldenen Gassen, durch diese wunderbaren Tore ein, ins himmlische Jerusalem, wo alles nur Licht sein wird, vom Licht des lebendigen Gottes, vom Lamm, wo der Fluss des Lebens ist, die Bäume des Lebens halt, wo alle Tränen abgewischt werden halt, wo alles Leid weg sein wird und wo nur noch tiefer Friede, wo einfach nur noch herrliche Freude ist, Anbetung des Lebendigen, wo wir das Hochzeitsmahl feiern. Das sind die Bilder, die die Bibel gebraucht. Wenn du darüber nachdenkst, du kannst es nicht fassen, aber wenn ich darüber nachdenke, ich jetzt Olaf Latzel mit meiner Begrenztheit, dann merke ich eins, wie der Heilige Geist mir so richtig eine tiefe Freudigkeit schenkt auf das, was kommt. Das, was hier ausgemalt wird, ist so unfassbar fantastisch, ist so viel größer, als wir es uns vorstellen können. Und das darf ich euch garantieren. Das Tollste und Wunderbarste, was ihr euch vorstellen könnt, wird um ein Milliardenfaches übertroffen mit dem, was es tatsächlich sein wird in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Das ist so stark. Das ist so wunderbar, dass das sein wird. Das ist die Herrlichkeit. Nur wir können es nicht begreifen. Und andersrum, das, was für die kommt, was Hölle bedeutet, ist genauso furchtbar, dass wir es uns nicht vorstellen können. Es gibt so ein kleines Büchlein, das empfehle ich immer wieder, Hans-Werner Deppe, wie wird es in der Hölle sein? Der versucht, sich dem da so auf knapp 100 Seiten anzunähern. Lest es ruhig mal durch. Das ist schon furchtbar genug, wenn du das liest. Aber es wird noch viel, viel furchtbarer werden halt. Wir können das nicht begreifen, wie wirklich diametral auseinander das ist. Das eine ist so wunderbar, das andere ist so herrlich halt. aber es übersteigt unseren Verstand. Aber wenn wir die Bibel lesen mit all den Bildern, und ich habe euch ja einige Texte doch als Hausaufgabe aufgegeben, und wir das dann so im Ansatz vergreifen und der Geist uns das offenbart, dann merken wir, die wir zu Jesus gehören, welche Freude steckt da drin, wenn wir sterben dürfen. Es macht christliche Existenz aus. Freude auf den Tod. Freude auf das eigene Sterben. Ich weiß, wie das klingt und wie hart das ist. Aber wenn du das nicht hast, keine Freude auf dein Sterben, dann bist du immer noch komplett in dieser Diesseitigkeit. Dann bist du nur in all diesen vergänglichen Dingen drin. Und dann freust du dich an denen. Aber das, was die Bibel sagt, dass diese Zeit hier nur ganz kurz ist und dass wir vergehen wie Gras auf dem Felde und dass wir uns ausrichten auf das Wunderbare, das ist das Gigantische. Ich habe das hier schon mal in der Predigt gesagt. Manche Christen kommen mir vor wie jemand, der sagt, na, ich will mit meiner Frau 14 Tage Urlaub machen im teuersten Hotel Deutschlands, im Adlon, und da in der Präsidentensuite. Ja, da zahlst du irgendwie 20.000 Euro. Da willst du hinfahren, fährst du von Bremen nach Berlin und machst in Magdeburg auf der Autobahn Halt am Parkplatz dort und gehst dann mit deiner Frau auf die Toilette. Und deine Frau sagt auf einmal, weißt du was, hier in dieser stinkenden Pissoir-Toilette, halt, da will ich bleiben. Ich will gar nicht weiterfahren, hier gefällt es mir so gut. Da würdest du auch sagen, sag mal, Frau, hast du sie noch alle? Wir wollen ins Adlon fahren. Da ist es richtig klasse, das ist dann wieder Dreck. Und die würdest sagen, guck mal, wie schöne Fliesen hier auf der Toilette halten. Und guck mal, hier das Wasser läuft ja auch alles. Ne? Und dann würdest du sagen, da würde jeder sagen, hallo, also da fehlt es ein bisschen. Ja? Da würden wir alle sagen, das geht doch nicht. Ja, aber so sind wir im Blick auf das, was irdisch ist. Und glaub mir, es ist viel schlechter als so ein Pissoir auf der Autobahn. Und die Ewigkeit ist viel, viel besser als das, was das himmlische Jerusalem ausmacht. Halt, ne? Nur, wir können es nicht fassen, aber die Bibel sagt uns das. Das ist das, was auf uns wartet. Wir können es nicht begreifen. Aber ich darf es euch nochmal deutlich sagen, es ist so gigantisch, was auf uns wartet, dass Paulus, der voll des Geistes war, geschrien hat im Philipperbrief, Sterben ist mein Gewinn. Der sitzt in Ephesus im Knast halt nicht und er denkt, er muss sterben. Sagt, wäre doch so super, wenn der Herr mich endlich abberuft. Aber wegen des Dienstes hier muss ich eben noch bleiben. Dann ist das auch okay, dann mache ich noch ein paar Jahre mehr halt nicht. Aber der ist richtig scharf darauf, beim Herrn zu sein. Nach einer Evangelisation ist meiner zu mir gekommen, hat so gesagt, Herr, wenn man ihn zuhört, ist man ja krass selbstmordgefährdet. Ich sage, dann haben sie ein bisschen was verstanden von dem, was ich gesagt habe, halt, ne, zu sagen. Aber das wissen wir auch, Selbstmord sollen und dürfen wir nicht tun hier. Der misst da jetzt ja letzte Woche wieder Deutsche Gesellschaft für humane Sterben, die Kessler-Zwillinge mit 89 Jahren, wie wunderbar gemeinsam in den Tod. Sünde. Sünde, wenn man sich das in die Hand nimmt. Nicht sein eigenes Leben zu beenden, ist genauso, als wenn ich das Leben eines anderen Menschen beende. Halt. Um das deutlich zu sagen, das soll und darf nicht sein nach dem Willen Gottes. Halt. Aber wir brauchen auch keine Angst haben vor dem Tod. Wir brauchen keine Angst haben. Wir dürfen uns freuen auf das, was wir kommen, wenn wir Jesus haben. Auch wenn wir es, wie gesagt, nicht begreifen. Und damit komme ich zum vierten noch einmal. Die Ewigkeit ist viel wichtiger als die Diesseitigkeit. Das ist das Problem, dass wir alle, und jetzt rede ich ausdrücklich auch von mir und predige mich selber an, dass wir uns immer wieder von der Diesseitigkeit gefangen nehmen lassen. Wir haben für so vieles eine Antenne, eine Sensitivität und ein Bewusstsein und eine Neigung. Wir haben Finanzbewusstsein. Oh ja, wir rechnen alles durch. Wir checken alles ab, wie das Leben hier sein wird halt, wie die Dinge sich entwickeln halt. Schickt denn meine Rente, das, was ich gespart habe und was muss ich noch an ETFs, an Aktiendepot, Gold, Silber, Bitcoin, Ethereum und was man alles kaufen kann und damit du alles absicherst. Und egal, wie du dich abgesichert hast, es geht immer weiter. Du bist drin, du hast ein Bewusstsein. Die meisten von uns haben Finanzbewusstsein. Ob sie 100 Euro am Konto haben, 100.000 oder 1 Million, spielt keine Rolle. Finanzbewusstsein. Und wie viel nimmt dieses Finanzbewusstsein von deinem Denken ein? Und soll ich dir was verraten? Wenn du stirbst, ist es alles perdu. Und du bist nicht das, was irgendein Geldschein oder irgendein Aktiendepot dir sagt. Niemand lebt davon, dass er viel besitzt. Aber wir denken und haben dann so ein Finanzbewusstsein. Wir haben Ernährungsbewusstsein. Alles ganz wichtig. Also alles ganz wichtig halt, nicht wie man sich richtig ernährt. Also 1,5 Gramm Proteine pro Körpergewicht halt, welche Mineralien, wie viel Kalzium, wie viel Magnesium, wie viel Zink, wie viel Vitamin D und was du alles nehmen musst und Supplements halt, ne, was du alles nimmst, Ernährungsergänzungen, obwohl wir alle schon die Kühlschränke voll haben halt, aber was alles gemacht werden muss, wie man sich ernährt, wie man schläft, welche Hormone man noch vom Schlaf nimmt, Magnesium und Melatonin und sowas, alles, dass du besser und tiefer schläfst, weil du vielleicht ein bisschen länger leben kannst, weil du dich besser erholen kannst halt. Wir haben alle Ernährungsbewusstsein. Ja, haben wir alle. wir haben alle so mehr oder weniger Umweltbewusstsein. Ich habe auch momentan ja hier große Umweltkonferenz halten. Umweltreligion über alles ist ja momentan das Motto in der Politik und auch in vielen Kirchen halt. Umweltreligion, oh, wir müssen die Welt retten. Keiner von uns rettet die Welt. Das Klima verändert sich, seit die Erde besteht. Es ist mal wärmer, es ist mal kälter, das ist so. Nochmal, da ändern wir nichts dran. Und auch durch unser Verhalten nicht. Jetzt soll niemand sagen, der Latzen hat gesagt, wir sollen keinen Umweltschutz betreiben, wir sollen uns nicht gesund ernähren. Der Latzen hat auch gesagt, wir sollen das Geld alle raushauen. Das habe ich nicht gesagt. Kümmert euch um die Finanzen, kümmert euch um die Ernährung, lebt auch vernünftig und umweltbewusst. Aber wisst ihr, wir haben so, und das wollte ich zeigen, Diesseitsbewusstsein. Es geht um die Diesseitigkeit und dann denken wir, wir können unser Leben so gestalten mit den Dingen, die wir machen, dann wird es irgendwann funktionieren. Und die Wahrheit ist, früher oder später macht Patschi, Patschi und das Herz hört auf zu schlagen und du bist tot. Bums, das war's. Und dann geht das Entscheidende los. Die Ewigkeit. Was wir brauchen, ist kein Umweltbewusstsein, ist kein Finanzbewusstsein, ist kein Ernährungsbewusstsein, ist ein Endlichkeitsbewusstsein, ein Ewigkeitsbewusstsein. Wisst ihr, wenn wir die Ewigkeit vor Augen haben, dann verändert sich auch das hier in dieser Welt. Das ist ja nur ganz kurz, das ist rucki-zucki vorbei. Die meisten unserer Großeltern, Urgroßeltern und Eltern leben schon gar nicht mehr. Wisst ihr, da sind wir von nicht ausgenommen. Es rutscht immer weiter. Patsch, bald sind wir dran. Keiner weiß, wer nächstes Jahr auf dieser Liste draufsteht. Das ist hier nur ganz kurz. Wir haben hier, das war das Wort, mit dem ich euch begrüßt habe, keine bleibende Stadt. Wir suchen die ewige. Aber wir tun so, als sei das hier bleibend halt. Nein, das vergeht. Und wir haben ein extremes Diesheitsbewusstsein und die Ewigkeit rutscht uns immer mehr aus dem Fokus. Und das ist, was die Bibel nicht möchte. Denn Gott weiß, wenn wir nur uns in der Diesseitigkeit gefangen nehmen lassen, dann hat der Widersacher leichtes Spiel. Und er bringt uns schnell weg vom schmalen Weg ins himmlische Jerusalem auf den breiten Weg. Lest es nach, Matthäus 6, eine Bergpredigt, wo Gott sagt, hey, kümmert euch nicht, sorgt euch nicht, werft es auf mich, ich bin doch da, ich versorge euch. Der Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen. Und das irdische Leben hier ist nur die Vorbereitung für das, was kommt. Das Irdische ist nur ein ganz, ganz kurzer Übergang. Das Entscheidende beginnt erst, wenn wir gestorben sind. Das ist die Wahrheit unseres Lebens, das ist Ewigkeit. Niemand, der die Bibel kennt und liest und daran vertraut, wird das bestreiten können. Und trotzdem, obwohl wir sie kennen, machen wir es häufig anders. Und deshalb ist wichtig, dass der Herr uns immer wieder korrigiert. Wie bei so einem Navi. Wenn ich sage, ich will nach Hamburg fahren, fahre auf die A1 auf, fahre aber Richtung Münster, was wird der Navi sagen? Immer, kehr um, kehr um, kehr um. Du willst doch nach Hamburg, du musst in eine andere Richtung fahren. Und genauso ist es für mich, und ich spreche jetzt wieder für mich, aber sicherlich von vielen auch von euch. Wisst ihr, wir sind eigentlich natürlich auf die Ewigkeit programmiert. Wir wollen zu Jesus, wenn wir Christen sind. Aber wir haben uns ganz schnell verfahren in unserem geistlichen Leben. Wir sind nur in die Diesseitigkeit eingebunden. Und da kommt Gott immer wieder, hey, ich habe doch die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Und dir, du, der du das Wort kennst, ich habe sogar offenbart, was werden wird. Korrigiere dich. Korrigiere dich weg von deiner Diesseitsfrömmigkeit. Nochmal, kümmert euch um alle Dinge. Aber dann lasst es auch genug sein. Aber richtet euch auf die Ewigkeit. Das ist das Wichtige. Keine Diesseitsausrichtung, sondern eine Ewigkeitsausrichtung. Das ist der vierte Punkt. Die Ewigkeit ist viel wichtiger als die Diesseitigkeit. Und ein fünftes und letztes noch einmal. Diese Ewigkeit von uns entscheidet sich an Jesus. Wo wir die Ewigkeit verbringen, wie es in Ewigkeit sein wird, entscheidet sich an Jesus. Nochmal, Johannes 3, 36 habe ich eben schon einmal zitiert. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer bei dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist der Punkt. Es entscheidet sich an Jesus. Nur an ihm, an nichts anderem. Das ist die Frage von Sein oder Nichtsein, von ewiger Verdammnis oder ewiger Freude. Letzten Dienstag bin ich mit unseren Konfirmanden den Treppenaufgang hochgegangen, weil die müssen jetzt die Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium auswendig lernen. Und die habe ich ja ganz zu Beginn meines Dienstes da dran malen lassen, auch keine Bilder dranhängen. Damals im Vorstand sagte einer, wollen wir nicht ein Bild dranhängen? Nix, habe ich gesagt, die werden in die Wand reingeschrieben, dass sie dranbleiben, dass nicht einer auf die Idee kommt, die wegzunehmen. Konfirmanden habe ich auch gesagt, wenn ihr eines Tages im Vorstand seid und irgendein düsiger Pastor will die wegnehmen, abgrätschen, die bleiben da, Funk um Ende aus. Nicht, weil Latze sich da verewigt hat, sondern weil die Worte so wichtig sind, weil die auf das Zentrale hinweisen. Da bin ich mit den Konfirmanden die Treppe hochgegangen, habe ich ihnen das erklärt, was da steht, auch warum sie es auswendig lernen müssen, diese sieben Ich-Bin-Worte. Wenn Jesus Christus da sagt, ich bin das Tor, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. habe ich ihm gesagt, das ist so wichtig, dass ihr mit Jesus geht, hineingeht, damit ihr eben Ewigkeit bekommt. Wenn Johannes 14, das Wort habe ich auch da oben hinschreiben lassen, ne? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist das Entscheidende, dass du zum Vater kommst. Es geht nur über Jesus, den musst du annehmen. Da gibt es nichts anderes. Das sollen die auswendig können, das müssen sie auswendig können, damit ihnen nicht irgendwelche falschen Lügenpropheten oder falsche Pastoren was anderes erzählen. Da gibt es nur andere Möglichkeiten zum Heil für die Ewigkeit. Das ist Lüge. Es geht nur über Jesus. Wenn sie auswendig lernen, Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus Christus, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der hat ewiges Leben. Glaubst du das? Das ist die Frage aller Fragen. Es geht um Jesus. Die Ewigkeit entscheidet sich an Jesus. Du bist nicht gefragt worden, ob du in diese Welt kommst. Also, da hast du nichts für getan. Es ist der Herr gewesen, der das Leben gegeben hat, ist dann entstanden durch den biologischen Akt zwischen Vater und Mutter. Aber da bist du nicht gefragt worden. Da hast du keinen Einfluss drauf. Ob du in Deutschland geboren worden bist, in Venezuela, ob in Australien oder in China, bist du nicht gefragt worden. Du bist einfach in diese Welt gekommen. Aber du entscheidest, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Das entscheidest du. Und entscheidend tut sich das an deiner Stellung zu Jesus. Ich habe da eben im zweiten Punkt von gesprochen. Es ist bipolar. Die Frage ist, ist Jesus der Herr meines Lebens? Halleluja, ist alles gut. Wenn ihr jetzt sagt, ja Olli, meine Güte, ich habe da die Entscheidung getroffen, warum bin ich eigentlich heute Morgen gekommen in diesen Gottesdienst? Dann nur, damit du hörst, geh weg von deiner Diesseitsfrömmigkeit, freu dich darüber, dass du ewiges Leben hast. Freu dich halt. Ne? Ewigkeit wartet auf dich in aller Herrlichkeit. Wenn du aber sagst, diesen Jesus brauche ich nicht, diesen Jesus will ich nicht, Jesus, nein, danke. Nochmal, da musst du mit den Konsequenzen leben. Wenn du ihn hier ablehnst, dann wird er dich auch im Gericht ablehnen. Und dann musst du die Ewigkeit ohne ihn verbringen. Dann steht deine Entscheidung. Nochmal, das biologische Leben, Tag deiner Geburt, da hast du nichts zu getan, da bist du nicht gefragt worden. Aber Tag deines Todes, dieses Entscheidungsdatum, das bedingst du. Ob der Moment, wo dein Herz aufhört zu schlagen, in die Ewigkeit führt, in die Ewigkeit ins himmlische Jerusalem oder in die Ewigkeit in die himmlische Verdammnis. Und you have to choose, so fragten immer die englischen Erweckungsprediger. You have to choose. Jesus, ich will dir nachfolgen, ich liebe von ganzem Herzen, ganzer Seele. Oder Jesus, nein, danke. An ihm entscheidet sich die Ewigkeit. Und Gott hat diese Ewigkeit in dein Herz gelegt. Und er ruft dich heute Morgen noch einmal. Wenn du noch nicht bist bei ihm, komm. Lass dich retten für Zeit und Ewigkeit. Bring deine Schuld und Sünde unter mein Kreuz. Lass dich reinwaschen von meiner Schuld und lass dich mit ewigem Leben beschenken. Und ihr, die ihr das schon getan habt, ihr, die ihr Jesus gehört und ihm nachfolgt, ihr dürft heute noch einmal hören und wissen, auf euch wartet eine herrliche Zukunft. Das Happy End eures Lebens ist geschrieben. Und es beginnt in dem Moment, wo ihr sterbt, denn dann geht für euch das ewige Wunderbare in der Gemeinschaft mit Jesus Christus im himmlischen Jerusalem los. Alle Ehre, Lob und Preis diesem unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der für uns diese wunderbare Herrlichkeit und Ewigkeit an den Tag gebracht hat. Und so will ich uns noch einmal Prediger 3, Vers 11 zurufen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht erkunden kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.